كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, gleich dem 18. Asar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Geburtes von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Kultur des oberflächlichen Denkens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Geburtes von Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran.
Die Muslime feiern den Jahrestag der Geburt des Propheten Gottes Mohammed. Es ist ein Lichtfest. Der letzte Prophet Gottes, Mohammed, bescherte der Menschheit neues Leben und Liebe und verhalf ihr zum Höhepunkt des Glaubens. Als Hazrat Mohammed auf die Welt kam, ging ein ewiger Polarstern am Horizont der Menschheit auf. Mehrere Jahrhunderte zuvor hatte Prophet Jesus sein Kommen angekündigt und, wie der Koran bezeugt, gesagt, dass er, Ahmad, zu griechisch Parakletos, der Gepriesene, heißen wird. Jesus verhieß laut dem Johannesevangelium: Er wird euch zu aller Wahrheit hinführen, denn er wird nicht von sich aus sprechen, sondern er wird das sagen, was er gehört hat, und er wird euch über das, was euch in Zukunft bevorsteht, berichten, und er wird mir Größe und Würde verleihen. Es wurde ein Mensch geboren, den Gott in seiner heiligen Schrift mit Licht umschrieben hat, denn es heißt in der Sure 5 im Vers 15: Ein Licht und eine offenkundige Schrift sind von Gott zu euch gekommen. Der Prophet spendet durch seine erleuchteten Lehren Leben. Er verhilft den Menschen zur Vervollkommnung und zu einem guten Charakter. Das spirituelle Licht des Propheten ist rasch in die Herzen und Seelen vorgedrungen und hat sie verändert. Am Tag, an dem Prophet Mohammed auf die Welt kam, ereigneten sich erstaunliche Dinge. Der Kasra-Palast stürzte zusammen und das Feuer in Persien, das jahrhundertelang gebrannt hatte, erlöschte. Der See von Save, einer Stadt südwestlich von Teheran, trocknete aus und die Götzenbilder, die an der Kaaba in Mekka aufgehängt worden waren, wurden zerstört. Dies waren die Vorzeichen dafür, dass die Erniedrigung der Menschheit durch tyrannische Herrscher und Götzentum zu Ende gehen wird und die Menschen sich in Richtung der Erkenntnis der rationalen und spirituellen Freiheit in Bewegung setzen sollen. Der Prophet Gottes hat diesen Wandel für alle kommenden Generationen vorbereitet. Durch Aussendung dieses großen Propheten hat Gott einen nicht endenden Segen für seine Diener herabgeschickt. Der Prophet Mohammed stammte aus einer Familie, die hochgeachtet war. Sein Vater war schon vor seiner Geburt gestorben und noch als kleines Kind wurde er zum Vollweisen. Früh lernte er den Schmerz kennen und früh lernte er sich zu gedulden. Sein Onkel Abu Talib nahm den jungen Mohammed auf Handelsreisen mit. Mohammed verdiente sich später als Leiter von Handelskarawanen seinen Unterhalt. Was er auch nur entbehren konnte, gab er für die Bedürftigen. Oftmals zog er sich in eine Höhle auf dem Hara-Berg bei Mekka zurück, um dort über die Zeichen Gottes in der Schöpfung nachzudenken. Er vertiefte sich in Gedanken der Gottesanbetung. Seine Gottesehrfurcht wuchs und die Keime der Reinheit in seinem Herzen begannen Früchte zu tragen. Auf dem Höhepunkt seiner Erleuchtung öffnete Gott die Tore des Himmels für ihn und Mohammed hörte die Engel zu ihm reden und schließlich erschien ihm der Offenbarungsengel Gabriel und er empfing die erste Offenbarung.
Für die Menschen, die sich zum Islam bekannten, war der Prophet eine feste Säule. Er verlieh ihnen aus der unversiegbaren Quelle der göttlichen Lehre schöpfend große Kraft und nährte sie mit wertvollem menschlichem Wissen. Seine große Bewegung war von dem Geist des Ein-Gott-Glaubens durchdrungen. Er stellte die Gottergebenheit als das Wichtigste im Leben vor. Prophet Mohammed verbrachte die Nächte im andächtigen Gebet. Er fürchtete sich nur vor Gott. Eine große Ausstrahlung und Erhabenheit ging von ihm aus, doch er blieb stets bescheiden. Mohammed war aufrichtig, freundlich, zuverlässig und geduldig. Der wichtigste Auftrag des Propheten Gottes bestand in dem Aufruf zu Recht und Wahrheit. Diese Aufgabe hat er keine Sekunde lang vernachlässigt. Viele Menschen in jenen Tagen hatten kein Gespür für die Wahrheit. Mit großer Geduld und Ausdauer setzte Prophet Mohammed alle seine Kräfte ein, um ihnen die Wahrheit begreiflich zu machen. Er bereitete die Welt auf einen großen Wandel vor. Ayatollah Khomeini sagt, der Prophet Gottes blieb wachsam gegenüber den Verlockungen des Feindes, bescheiden gegenüber den Gläubigen und gehorsam und ein Diener im wahrsten Sinne des Wortes gegenüber dem Gebot Gottes. Und für das Wohl der Muslime wartete er nur darauf, etwas unternehmen zu können. Diese Beschreibung gibt, kurz zusammengefasst, das Wesen dieses großartigen Menschen wieder. Der Prophet schuf gestützt auf die von Gott offenbarten Koranverse eine Ordnung mit besonderen Merkmalen. Der wahre Antriebsfaktor in seiner Ordnung war der Glaube der Menschen. Durch sein beispielhaftes Verhalten übertrug er den Geist der Spiritualität und des Gottglaubens auf die anderen. Für Prophet Mohammed, den letzten Gesandten Gottes, ist die Gerechtigkeit ein weiteres wichtiges Moment für den Fortbestand der Gesellschaft gewesen. Er befreite die Gesellschaft von Arroganz und Privilegdenken. In seiner Gesellschaftsordnung galt ein Streit aufgrund von Profitinteressen als verpönt. Stattdessen wurde sie durch Brüderlichkeit und Freundschaft gefestigt. In der prophetischen Ordnung fußt alles auf Wissen, Erkenntnis und Wachsamkeit. Wissen dient dem Leben und der Erleuchtung der Menschen. Der Prophet hat immer wieder das Denken und Lernen mit Nachdruck hervorgehoben. Die Muslime begannen nach Wissen zu streben und erzielten einen großen Wandel, der den Islam als vitalisierende Religion bekannt machte. Einmal sagte der Prophet, wenn ihr die Gärten des Paradieses durchquert, so nehmt euch so viel ihr könnt von deren Segen. Die anderen fragten ihn, was er mit den Gärten des Paradieses meinte. Da sagte der Prophet, die Versammlungen, bei denen ihr Themen besprecht, denn Gott hat Engel, die unentwegt nach jenen Ausschau halten, die an Gesprächen über Wissenschaft und Wissen teilnehmen. Sie treten zu den Teilnehmern an und umringen sie. Das Gesellschaftssystem nach Vorstellung des Propheten Gottes kennt keinen Stillstand. Der Prophet hat die Menschen immer aufgerufen, in Bewegung zu bleiben und den Fortschritt zu suchen, denn die Bemühung um Fortschritt und Entwicklung gibt dem Menschen neue Energien und Freude. Aus der Sicht des Gesandten Gottes müssen die Muslime ein ehrenhaftes Leben führen und frei von Bevormundung entscheiden können. Wir gratulieren abschließend erneut zum Jahrestag der Geburt des Propheten Mohammed, in dem viele Persönlichkeiten einen Menschen sehen, der alle Tugenden in sich vereint.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Religion für eine gesunde Familie.
In unserem heutigen Beitrag, liebe Hörerfreunde, geht es um die Aufgaben von Eheleuten. Die Erfüllung dieser Aufgaben ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen eine Sache des Herzens. Zwar legt das Gesetz Verantwortungen fest, aber die beste Grundlage für die Pflichterfüllung sind die innere Verbundenheit und moralische Grundsätze. Die Rechte in der Familie sind deshalb so wichtig, weil die Familie als heilige Institution eine wichtige Position einnimmt. In einer Gesellschaft, in der Ehe und Familie sich einer großen Bindung erfreuen, beobachten wir die Verbreitung moralischer Werte, erhöhtes soziales Pflichtbewusstsein und tiefere Gefühlsverbindungen. Wenn zwischen einem Paar das Bündnis der Ehe geschlossen wird, beginnen aufgrund dieses Vertrages bestimmte Rechte und Pflichten zu gelten. Diejenigen Eheleute sind erfolgreich, die sich ihrer wichtigen Aufgabe bewusst sind und statt diesen Vertrag für das gemeinsame Leben zu schwächen, ihn durch die Liebe zueinander zu einem ewigen Bündnis machen. Die Beobachtung von bestimmten Grundregeln lässt eine Familie erfolgreich und ausgeglichen werden. Wir hatten schon einige Dinge aufgezählt, welche zur Festigung der Ehe führen. Eine Ehe wird zum Beispiel gefestigt, wenn beide Ehepartner einander bei der Weiterentfaltung helfen, sich gegenseitig ihre Zuneigung zeigen, positiv denken und einander vertrauen und Aufgaben gemeinsam bewältigen. Nun möchten wir über die Rolle der Vernunft und Logik bei der Regelung der Beziehungen zwischen Eheleuten sprechen. Eine große Gefahr für die Ehe sind zunehmende unlogische Erwartungen der Eheleute aneinander. Unangemessene Erwartungen können den Ehefrieden stören. Die meisten jungen Eheleute laufen Gefahr, unlogische Forderungen aneinander zu stellen. Dies führt oft dazu, dass sie gegenseitig ihre Gefühle verletzen. Die Krise beginnt, wenn unlogische, nicht erfüllte Erwartungen sich anhäufen. Die Beziehungen werden getrübt und allmählich immer mehr von negativen Gefühlen überschattet. Die Ehe wird brüchig. In einer ausgeglichenen Ehe einigt sich das Paar auf die Erfüllung logischer Erwartungen und verhindert auf diese Weise Zwietracht. Durch Einigung hinsichtlich ihrer Wünsche erzielen sie Übereinstimmung und Einklang. Ein Gleichgewicht in den Beziehungen ist erzielbar, wenn die Beziehungen zwischen den Eheleuten auf einer logischen Basis beruhen. In diesem Fall erwartet keiner von dem anderen etwas, was seine Kräfte übersteigt. Der Mensch hegt Selbstliebe und tendiert daher immer irgendwie zu den persönlichen Vorteilen. Dies führt, wenn er noch ledig ist, zu weniger Problemen. Aber bei einer Heirat stoßen die egoistischen Tendenzen der Eheleute aufeinander. Es hängt dann von Erziehung und Charakter der Eheleute ab, ob sie im gemeinsamen Leben anstatt nach dem eigenen Geschmack zu handeln und sich gegenüber dem anderen mit Gewalt durchzusetzen, nach geeigneteren Grundlagen zur Lösung ihrer Meinungsverschiedenheiten suchen und die Vernunft gelten lassen. Es gibt Ehen und Familien, in denen einer allen anderen gewaltsam seinen Geschmack aufzwingen will. Die Vernunft wird beiseite gelassen und eine dunkle Atmosphäre breitet sich im Hause aus, weil nur eine Person entscheidet und die anderen nicht an der Entscheidung mitbeteiligt werden.
Um die Beziehungen zwischen Eheleuten zu regeln, sind Abmachungen nötig. Aber ein Regelwerk kann nur dann die Beziehungen zwischen Eheleuten formulieren, wenn es aufgrund des Rechtes und entsprechend der seelischen Bedürfnisse aufgestellt wird. Das Recht des Mannes und das Recht der Frau muss anerkannt werden. Logik und Recht dürfen nicht von Begründungen durch Geschlecht, Alter und Bildungsgrad verdrängt werden. Deshalb können weder der Mann, weil er ein Mann ist, noch die Frau, weil sie eine Frau ist, beliebig dem anderen ihre persönlichen Ansichten aufzwingen. Die islamische Morallehre unterstreicht, dass der Mensch sich nach der Wahrheit und der Vernunft richten soll. Der Islam bezeichnet die Liebe zur Wahrheit als Voraussetzung für Moral und Glaube. Aus der Vorgehensweise der großen Gottesfreunde entnehmen wir, dass der Mensch die Wahrheit sagen und die Wahrheit akzeptieren soll, auch wenn es zu seinem eigenen Nachteil ist. Eheleute müssen daran denken, dass bei einem Konflikt manchmal die Gegenseite im Recht ist. Dann gebietet ihnen die Moral und Religion, dass sie sich zu dieser Wahrheit bekennen und sich ihr beugen. Dieses Bekenntnis basiert auf dem Bekenntnis zu den Prinzipien des Glaubens und bereitet dem Menschen den Boden für inneren Frieden. Außerdem vertreibt es auf der Gegenseite den Zorn. Die Verneinung der Wahrheit und der Logik ist der Beginn von Hass und bedeutet Vertrauensverlust auf der Gegenseite. Dr. Roem, Experte in Erziehungswissenschaften, sagt: Bei einer Familie, in der ständig Konflikt und Streit vorliegt, haben wir es mit einem Milieu zu tun, das vom Sturm heimgesucht wurde und die Eheleute nicht mehr anspricht. Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, fühlt sich in einer solchen Familie keine Seite glücklich. Wenn auch bei Konflikten anscheinend die eine Seite siegt, so bedeutet dies keinen Erfolg für sie. Die Folgeerscheinungen eines Streites bereiten den Boden darauf vor, dass beide Seiten unglücklich sind. Die Regeln des Islams erlauben nicht, dass der Mann unlogisch gegen seine Frau handelt. Der Islam empfiehlt vor allen Dingen die Nachsicht gegenüber der Frau. Die Männer können viel ertragen und sie müssen auf die zarte und gefühlvolle Natur der Frau achten. Frau und Mann sollen gemäß den religiösen Lehren in der Familie den Eigensinn und Dickköpfigkeit beiseite stellen und bei Konflikten solle jeder von ihnen wegen des höherstehenden Ziels auf einen Teil seiner Rechte verzichten. Musik. Die Psychologen haben einige Wege vorgeschlagen, um eine vernünftige, angemessene Beziehung in der Familie zu erreichen. Hier einige Vorschläge. Stützen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Ehepartner auf überzeugende Argumente. Wenn es Ihrem Ehepartner schwerfällt, die Wahrheit zu akzeptieren und sein Stolz verletzt wird, dann wandeln Sie Ihre Forderungen in einen freundlichen Vorschlag ab. Ziehen Sie manchmal Ihre eigenen oder die Erinnerungen anderer heran, um Streitigkeiten logisch zu klären. Wenn Ihr Ehepartner nicht logisch reagiert, dann machen Sie ihn auf die Fälle aufmerksam, bei denen er auf logischem Wege Erfolge erzielt hat. Dadurch helfen Sie ihm, sich in dieser Hinsicht zu ändern. Übrigens, in einer Familie, in der Logik gilt, haben natürlich unangemessene und herabsetzende Kritik und Tadel keinen Platz.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamal Eddine Minbari mit dem Titel Dar Oje Atash. Das heißt, im Höhepunkt des Verdurstens.
تو با تنهاییت از خود فرارفتی به تنهایی، ولی در خود فرو ماندیم ما جمع تماشایی. تو در اندازه های ناگزیر ما نمی گنجی، نمی گنجی، تو را هم با تو می سنجی، در از موشکی بایی. از اول آخر کرب و بلایت را چنین دیدم، تو و هفت آسمان قربت، تو و یک دشت تنهایی. نوای گریه باران در شب‌های بی پایان، به سوی توست با ما عاشقان گرمه.
از آن روزی که خونت بر زمین باری، میبینم تمام خواب لبریز از شقایقهای سرمایی. کسی مثل تو لفظ کسی مثل تو، مثل تو به این ایجاز و شیوایی.
کسی مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد کرد. کسی مثل تو، مثل تو به این ایجاز شیوایی. زلالی های یاران تو را تصویر از این بهتر که جان دادند در اوج آتش دلهای دریایی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Kultur des oberflächlichen Denkens. Weiterhin guten Empfang. Die Aufmerksamkeitsspanne nimmt von Tag zu Tag ab. Wir haben nicht genug Geduld, um richtig Bücher zu lesen. Gedrucktes Papier ist eine aussterbende Technologie und die Zukunft dreht sich um E-Books und verlinkte Webseiten. Aber warum sollten wir in einer solchen Situation weiterhin Bücher lesen? Thank you. Kürzlich sagte Kanye West, US-amerikanischer Rapper und Star, in einem Interview anlässlich der Veröffentlichung seines Buches: Ich bin kein Buchliebhaber und ich bin stolz darauf, dass ich keine Bücher lese. In diesen Tagen sagte auch Samuel Bankman-Fried, ein ehemaliger Aktivist im Bereich Technologie und digitale Währung, einem Reporter: Meiner Meinung nach macht man Mist, wenn man ein Buch schreibt. Man kann alles in einem Blogbeitrag mit 6 Absätzen sagen. Wenn wir Beispiele für die nervigen Kommentare dieser Bücherhasser nennen wollen, gibt es noch andere Beispiele. Aber was bedeuten diese Worte? Welche Ergebnisse werden solche Positionen in Zukunft bringen? Und warum gilt Lesen im Gegensatz zu diesen Worten immer noch als Tugend? Thomas Chatterton Williams ist ein US-amerikanischer Geisteswissenschaftler und Forscher, der mit Publikationen wie The Atlantic, The New York Times, Harper's und The New Yorker zusammenarbeitet. Als Antwort auf diese Worte sagte er: Ich denke, diese Worte gehören zu den besorgniserregendsten Worten, die bisher gesagt wurden. Natürlich sind die Anti-Bücher-Positionen deshalb besorgniserregend, weil sie sowohl etwas über seine eigene Persönlichkeit als auch über die selbstgerechte und selbstsüchtige Natur der heutigen Kultur zeigen. Er fährt fort: Im Laufe der Geschichte hatten wir noch nie Zugang zu einer solchen Menge an Ansichten, Ideen und Informationen. Vieles davon hat einen flüchtigen Reiz, ist aber letztendlich unwichtig und sollte nicht mit Fachwissen, geschweige denn mit Weisheit, verwechselt werden. Die Öffentlichkeit weiß das und spricht darüber. Einerseits kann man sich heute leicht über alles informieren und andere informieren. Andererseits kann der Erfolg in einem Bereich leicht zu einer Pseudoreferenz in 1000 anderen Bereichen werden. Ich glaube, wenn der Niedergang der Geisteswissenschaften ein Jahrzehnt lang anhält, wird eine oberflächliche Kultur zurückbleiben, in der selbst die Elite die kostbaren Schätze unseres besten Denkens für wertlos halten wird. Wenn jemand keine Bücher liest oder nicht so viel liest, wie er möchte, ist es eine Sache. Die andere Sache ist, wenn man Abneigung gegenüber Bücherlesen hat. Wenn jemand aber das Lesen kategorisch ablehnt, ist das meiner Meinung nach ein Zeichen für eine ganz grundsätzliche Schwäche seines Charakters. Die Popularität digitaler Medien ist noch nicht allzu lange her, aber auch heute noch hegen viele Menschen Sehnsucht nach der Zeit, als es noch kein Internet, kein Smartphone und kein soziales Netzwerk gab. Nostalgiker sagen, dass Bücher damals nicht so seltsam waren und die Menschen ernsthaftere Leser waren. Das Buch war und ist ein Medium, das den Menschen in der Gesellschaft intellektuelle Nahrung bietet, ohne dabei die Nahrung anderer Medien zu vernachlässigen. Die Zwecke des Lesens können unterschiedlich sein. Einer liest zum Vergnügen, einer zum Müßiggang, einer zum Wissen und so weiter. Aber auf jeden Fall gibt uns das Lesen von Büchern und das Studium von Texten ein tiefes und reines Erlebnis der Konzentration, etwas, was uns heutzutage fehlt. Konzentrationsschwäche oder, mit anderen Worten, Ablenkung ist eine Errungenschaft des Zeitalters des Internets und der Smartphones. Und es ist notwendig, die Kosten für die Gesellschaft und den Einzelnen zu erklären. Aber auf jeden Fall kann uns das Lesen eines Buches diese Kategorie der Ablenkung und Konzentrationsschwäche vollständig und richtig nehmen. Wichtiger als den Namen und Titel der Bücher ist der Grund, warum die Leute sie lesen. Jeder Mensch sollte sich fragen, warum muss ich Bücher lesen? Und welche Ressourcen werden meine Bedürfnisse befriedigen? Diese Gründe können der Erwerb von Wissen, das Ausfüllen von Freizeit oder andere unterschiedliche Antworten sein. Aus jedem dieser Gründe ist es notwendig, für ein korrektes und effektives Verständnis Bücher zu lesen. Denn wenn wir den virtuellen Raum jahrelang verfolgen, werden wir irgendwann in der Lage sein, mehr Geschichten und Ereignisse zu erzählen als die Existenz und das Leben eines Subjekts. Im virtuellen Raum, in Blogs und so weiter, wird Philosophie nie ernsthaft und vollständig dargelegt. Wir lesen nie Geschichte und ihre Grundlagen und Hintergründe kommen in fast keinem Thema zum Ausdruck. Aber wenn Sie wollen, gibt es viele Kanten. Man könnte sagen, dass Lesen Fischfang ist und Surfen im Cyberspace Fisch anbieten und Fischverzehr ist. Es ist, als hätte jemand einen Bissen genommen und wir müssten ihn unserer Seele und unserer Logik zuführen. Und nach das Denken, also Fischfang, vergessen. Wir lesen Bücher, um ein vollständigerer Mensch zu sein und in der Lage zu sein, Probleme zu analysieren, über unsere eigene Wahrnehmung hinauszuwissen und die Welt und andere Leben kennenzulernen und zu erleben. Bücherlesen bietet dem Leser das reine und authentische Erlebnis einer Zeitreise, eine Reise mit maximaler Konzentration und Präzision. Heutzutage hören wir oft, dass uns neben dem Bücherlesen auch Websites und virtuelle Räume diese Möglichkeit bieten. Unbewusst, dass die Wissensblase und Illusion, die sich um die Leser virtueller Seiten bildet, äußerst negative und größere Auswirkungen hat als das Nichtlesen. Wenn wir den Geist als ein Gefäß betrachten, kann er mit Gold gefüllt, geleert oder mit allen möglichen unwichtigen und schädlichen Dingen gefüllt werden. Wie wir in der Community manchmal sehen, erwecken Menschen die Illusion von Wissen, indem sie ein paar Sätze aus einem Buch auswendig lernen und erzählen und verbergen damit tatsächlich ihre Unwissenheit. Auch heute noch beschränkt sich das Lernniveau bei Existenzgründern auf die Lektüre einiger berühmter Bücher und der sogenannten positiven Psychologie oder des Motivationsstils und solcher begrenzten Sätze. In der positiven Psychologie und den Gesetzen der Anziehung heißt es beispielsweise, Sie werden Erfolg haben, sobald Sie wollen. Und die aktuelle Generation geht über das Wollen hinaus. Das Ergebnis dieser Art von Psychologie und farbenfrohe Geschichten und Saiten in virtuellen Netzwerken und nach dem Lesen dieser Sätze und Wörter entwickeln junge Menschen Begeisterung für das Unternehmertum und ignorieren andere Aspekte. Sie sind diejenigen, die das Scheitern unweigerlich als Würze für ihre Rebellion nutzen und im Strudel der Verzweiflung versinken. Es ist an der Zeit, uns zu fragen, warum wir trotz der Zunahme von Saaten, motivierenden Zitaten und positiven Denken nicht so viel Erfolg in der Gesellschaft verspüren. Und warum gibt es weniger Arbeitserfolge? Wahrscheinlich sollten wir die Wurzel auf der Ebene der Wissensvermittlung und der Geschäftsprinzipien finden. Viele unserer Unternehmen scheitern oder sind nicht optimal. Und diese Nicht-Optimalität wird durch Unwissenheit über das Geschäft beeinflusst. Im Gegenteil, in den erfolgreichen Unternehmen der Welt sehen wir, dass Manager und Führungskräfte viel lernen und das Lernen einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch nimmt, während Beschäftigung mit dem virtuellen Raum und die Bezugnahme darauf in diesem Bereich zu keinen positiven Ergebnissen führt. Natürlich ist zu beachten, dass Lernen allein keine Probleme lösen kann. Das Studium und Lesen von Büchern vermittelt Unternehmern das nötige Wissen, um Herausforderungen anzugehen, zu bewältigen und zu lösen, sowie geistige Konzentration zu schaffen und Kreativität zu entwickeln. Abgesehen von diesen Dingen ist natürlich auch die Notwendigkeit der Stabilität und Attraktivität von Umweltelementen in wirtschaftlicher Hinsicht sehr wichtig. Zweifellos kann der virtuelle Raum zusätzlich zu dem Schaden, den er für das Buch »Diesen guten Freund« haben kann, auch zu einem engen Freund werden und seinen Benutzern mehr Möglichkeiten bieten, dem Buch näher zu sein. Die Schaffung digitaler Bibliotheken, Lesestationen und Büchertreffs, der Ausbau von Hörbüchern und dergleichen können eine gute Grundlage für die Leseförderung bieten. Trotz seiner Vorteile kann der virtuelle Raum nach Ansicht vieler Experten jedoch nicht als Ersatz für das Buch angesehen werden. Denn der Tag- und Nachtbegleiter derjenigen, die sich im virtuellen Raum aufhalten, ist das Handy und die namenlosen virtuellen Seiten, die ihrem Begleiter kleinliches Essen, bruchstückhaftes Lesen und mangelnde Konzentration bescheren. Vergessen wir nicht, dass wir in naher Zukunft exorbitante Kosten zahlen müssen, wenn wir das Fehlen von Büchern in unserem Leben ignorieren. Wenn wir keine Bücher lesen, müssen wir gezwungenermaßen die Länge der vergangenen Geschichte immer wieder erleben. Und indem wir hinter historischen Stopps und Verzögerungen bleiben, werden wir Zeuge der exponentiellen Vergrößerung der jahrzehntelangen Distanz zu den weisen und mächtigen Nationen in der heutigen Welt sein. Nur im Lichte eines gründlichen und allgemeinen Studiums kann die notwendige und günstige Grundlage für die Sozialerziehung geschaffen werden. Ein Ziel, das, wenn es verwirklicht wird, die Gesellschaft auf den Weg bringen kann, immer weiter zu wachsen und sich zu verbessern. Liebe Hörerfreunde, wir sind wieder am Ende des heutigen Beitrags angekommen und sagen Ihnen alles Erdenkliche gut. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Path Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.